SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. April 1368. Peter Stromer beginnt seine Versuche mit der Waldsaat.
Das Ruhrgebiet des Spätmittelalters lag in Franken und hieß Nürnberg. Dort qualmte es aus tausenden Kaminen, um die Hightech-Produkte der Zeit herzustellen.
Nürnberg war beispielsweise ein Rüstungsstandort. Harnische und Kettenhemden und so weiter. Und dann auch für Kalt- und Feuerwaffen, also für Schwerter, Messer, die sind zu Tausenden produziert worden und sind europaweit exportiert worden.
Berichtet Peter Fleischmann, Leiter des Staatsarchivs in Nürnberg. Die Stadt bot mehr als Eisen und Waffen. Nürnberg war auch das Silicon Valley des Spätmittelalters.
Das ist dieser ungeheure Innovationsreichtum, Erfindungsfreude und eine gewisse Cleverness. Es gab das Nürnberger Tant, da muss man sich Metallkleinwaren vorstellen. Also Becher, Pfannen, Fingerhüte, Siebe, Nadeln. Und eine ganz wichtige Innovation war der Drahtzug. Mit Draht konnten sie ja vieles machen. Also ganz banale Dinge. Aber im 14., 15. Jahrhundert waren das begehrte Hightech-Produkte.
Doch ab 1300 droht die große Krise. Der wichtigste Rohstoff wird knapp: Holz.
Holz hat man benötigt für den Hausbau, hat man benötigt für holzverarbeitende Gewerbe, Schreiner, Büttner, Wagner. Und hat man vor allem benötigt als Brennstoff. Man hat Holz zur Energiegewinnung veredelt, indem man Wälder abgeholzt hat und daraus Holzkohle gewonnen hat. Das war sehr energiefressend, war sehr teuer.
Nürnberg qualmt und die Landschaft drumherum wird immer kahler. Der Nürnberger Reichswald verschwindet nach und nach, abgeholzt und abgebrannt. Aus grünen Bäumen werden schwarze, rauchende Kohlenmeiler.
Es gibt Aussagen von den großen Reichswäldern, da steht kein Baum, der ist stärker als eines Mannes Arm.
Anweisungen des Königs, den Wald wieder aufzuforsten, verhallen wie heute Appelle, den Klimawandel zu stoppen. Abhilfe kommt ausgerechnet von einem Unternehmer, von Peter Stromer. Was von ihm blieb, findet sich im Schloss Grünsberg bei Nürnberg. Diese Verwandte hat den Schlüssel.
Rothaut Baumbauer.
Geht es auch etwas länger?
Aber ja. Rothaut, Freifrau Stromer von Reichenbach, Baumbauer.
Eine Nachfahrin Peter Stromers.
Er ist sozusagen ein Onkel, 24 Generationen zurück oder sowas.
Äußere Ähnlichkeiten, nur eine.
Grüne Augen hat er auch, wie ich. Aber ansonsten eher nicht. Der Peter Stromer hat ein Bergwerk besessen in der Nähe von Auerbach in der Oberpfalz. Das ist für Eisen gewesen. Und auch zum Eisenverhütten hat man das Holz gebraucht.
Außerdem führte er einen der größten Mischwarenkonzerne seiner Zeit. Stromer dachte strategisch. Einer, der den ganzen europäischen Markt kannte und deshalb auch für die Zukunft planen konnte. Ein Erfinder der Nachhaltigkeit.
Peter Stromer war ein Kaufmann und konnte rechnen und hat also festgestellt, je weiter er das Holz bringen muss, desto teurer werden seine Produkte. Und deswegen hat er das also versucht, das Holz möglichst nahe an seinen Fabriken zu haben.
Heute vor 650 Jahren dachten die Nürnberger wohl, dass der reiche Stromer durchgedreht sei. Er ließ Brachflächen im Reichswald mit Pferden und Pflügen beackern.
Die haben das gepflügt wie Äcker, ja. Also die haben da richtig Reihensaat gemacht, wie man heute Weizen sät. Und es waren etliche Tagwerk. Drei Tagwerk sind ein Hektar.
Woher wir das wissen, Stromers Halbbruder Ullmann schrieb als alter Mann über sein Leben, die älteste bis heute erhaltene Autobiografie in Deutschland. Titel:
Püchel von meinem Geschlecht und von Abenteuer.
Ein besonderes Abenteuer beschreibt Ullmann darin für Ostern 1368, der Tag, an dem sein Bruder erstmals Wald aussäte.
Peter, mein Bruder, bracht aus, dass man den Wald und Holz sät, davon nun groß und viel Wald kommen sein. Anno Domini 1368 zu Ostern, da hub man mit dem ersten an, den Wald zu säen bei dem Lichtenhof und danach 400 Morgen, die man gesät hat. Und das, was alles anheben und darin Fund mit dem ersten fand, Peter Strohmeier, mein Bruder, dem Gott gnädig sei.
In den Wald säten Peter Stromers Leute Samen von Kiefern und von Fichten. Das gab es vorher nicht. Man wusste auch nicht, wie diese Bäume sich vermehrten.
Alle haben ihn für bescheuert gehalten. Er hat aber jeder seiner vielen Töchter, ich glaube 5 oder 6 oder 7, dann einen 20-jährigen Wald mitgeben können als Aussteuer in die Ehe.
Denn Nadelhölzer haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber Laubbäumen. Sie wachsen schneller. Mehr Holz pro Hektar in kürzerer Zeit. Peter Stromer dachte pragmatisch. Viel Holz, mehr Wachstum, höhere Produktion. Seine Zeitgenossen dachten ganz anders. Dem Menschen des Mittelalters war der Wald sowieso suspekt. Und Nadelbäume, die nichts Brauchbares trugen, galten als Teufelswerk. Als Herausforderung Gottes durch den Satan. Bei Eichen, da wusste man, wie sich die Bäume vermehrten, aber Kiefern, Fichten und Tannen, die mussten vom Teufel kommen.
Die Nadelbäume haben sie genannt Maleficentes et Inferentes, also bösartig und unfruchtbar, weil sie den Zusammenhang zwischen den Zapfen, den ganz feinen Samen, den Sämlingen, die ganz anders aussehen, und den großen Bäumen nicht hergekriegt haben.
Freifrau Stromer von Reichenbach-Baumbauer steht in ihrem Wald bei Nürnberg, ein Mischwald.
Also hier haben wir einen Fichtenzapfen, erkennbar daran, dass er mit den Schuppen runterfällt. Zwischen den einzelnen Schuppen sitzen die Samen. Er macht normalerweise zu und wenn es ihm angenehm trocken ist, dann macht er die einzelnen Schuppen auf und dann können die Samen rausfallen. Sodass, wenn so ein Zapfen runtergefallen ist, meistens schon die Samen draußen sind.
Das macht die Sache kompliziert. Wer Fichtenzapfen mit Samen haben will, der muss rauf auf den Baum.
Deswegen muss man sie pflücken oben im Baum, wenn sie noch unreif sind. Also das hier dürften so 20 Meter sein und da muss man erst mal raufkommen. Ein Spezialberuf.
Fichten, Kiefern und Tannen wurden damals alle als Tannen bezeichnet. Deshalb hieß der entsprechende Beruf auch so.
Tannensäher oder Tannenpflücker auch. Und den Beruf gibt es heute noch als Ausbildungsberuf. Also die klettern wirklich in den Baum rein mit einem speziellen Korb und einem speziellen Messer und pflücken die ab. Und dann werden die Zapfen gedarrt, also über Rauch, also sich öffnen.
Zapfen auf dem Waldboden stammen übrigens nie von der Tanne. Deren Schuppen fallen bereits oben im Baum ab. Unten landet nur noch der Stiel des Zapfens.
Wenn man am Boden eine findet, ist es normalerweise Fichte, könnte auch noch Douglas hier sein, aber nicht Tanne. Es dauert schon allein 4 Jahre, bis so ein Zapfen reift. Die Samen fallen am Baum schon raus, sind ganz fein und klein, werden weit weggetragen und auch nur 10% der Samen sind fruchtbar. Und deswegen hat man eben versuchen müssen, dem Nadelwald auf die Sprünge zu helfen.
Mit dem Pflücken allein war es nicht getan. Peter Stromer fand in langen Versuchsreihen heraus, was dann zu tun war.
Dann wurden die Zapfen gedarrt, also über lauwarmem Rauch gehalten. Dann haben sich die Schuppen geöffnet, dann sind die Samen rausgefallen, sehr ölhaltig, das heißt, die verranzen sehr schnell und die Mäuse sind ganz wild drauf. Die haben also die behandeln müssen, dass die nicht so schnell ranzig werden und sie haben haufenweise Katzen halten müssen, damit die Mäuse die Samen nicht auffressen.
Peter Stromers Samen wurden Ostern 1368 in den Wald gesät. Doch was wuchs, sah zunächst nicht aus wie eine Fichte, Kiefer oder Tanne.
Dann kommt ein 2 Zentimeter hoher Sämling raus, der hat oben 5 kleine grüne Strichle und sieht in keinster Weise aus wie so ein alter Baum. Während eine junge Eiche, die erkennt man ja sofort. Die hat die gleichen Blätter wie ein alter Eichenbaum.
Stromers Rechnung ging auf. Sein Nadelwald wuchs prächtig. Schnellen Gewinn konnte er nicht einstreichen, aber seinen Töchtern ein hölzernes Erbe vermachen, betont Peter Fleischmann vom Nürnberger Staatsarchiv.
Das war ein nachhaltig denkender Unternehmer. Wir glauben immer, im Mittelalter, das sei so eine dunkle Zeit. Nee, das waren Strategen. Das waren ja wenige Großkaufleute. Dazu zählte auch dieser Peter Stromer. Und die haben Handel betrieben durch ganz Europa. Die Leute sind auch als junge Kaufleute alleine mit 13, 14 nach Venedig geschickt worden zur Ausbildung. Die Leute, also diese wenigen Unternehmer, die hatten ein Bild von der damaligen Welt. Sie hatten eine Vorstellung vom moskowitischen Reich mit den dortigen Produkten, Pelze, Felle, bis hin nach Spanien oder Italien, Safran, Gewürze aus dem Orient. Also die haben erheblich über den Tellerrand blicken können.
Stromers Reichswald sorgte für Aufsehen im ganzen Reich. Überall, wo Industrie stand, gab es die gleichen Probleme. Energiemangel, abgeholzte Wälder. Und die Nürnberger machten aus der Tannensäerei ein Geschäft.
dann hat man in Nürnberg gemerkt, das ist ein tolles Handelsgut, mit dem ich auch Profit erzielen kann. Und dann begann auch sehr schnell der Export dieser Waldsamen. Und das geht bis ins 17., 18. Jahrhundert.
Mit dem Samen wurden die Nürnberger Tannensäher losgeschickt. Sie waren zur Verschwiegenheit verpflichtet. Denn Wissen ist Macht und bringt Geld. Bis einige dann doch plauderten.
Wenn man den Waldsamen sammeln will, so muss man die Zapfen von den Bäumen abblättern und alsdann weiße Tücher unterbreiten. Und die Tannenzapfen darauflegen und halt so in den warmen Stuben oder aber der Sonne aufkernen lassen. So fällt der Waldsamen heraus und ist gut. Welcher Samen aber in den Backofen ausgedörrt wird, der verbrennt und ist nicht gut.
Ein neuer Wirtschaftsboom durch das Öl des Mittelalters, Holz. Holzkohle brauchte man zur Eisenherstellung, aus Eisen konnte man Draht herstellen. Siebe, die brauchte Stromers Halbbruder Ullmann für seine Papiermühle, die erste nördlich der Alpen.
Man hat bis dahin auf Pergament geschrieben, sehr teuer, sehr Tier heute. Und man suchte etwas, ein anderes Trägermaterial und das war Hadernpapier, also aus Leinen, alten Lumpen, die hat man zerstoßen mit Wasser und neu Papier geschöpft.
Nadelwälder wurden zum schnell nachwachsenden Rohstoff. Lange ging das gut. Doch Ende des 19. Jahrhunderts raffte der Kiefernspanner ein Drittel des Reichswaldes bei Nürnberg dahin. Betroffen waren vor allem die Flächen, auf denen schon Peter Stromer seine Nadelwälder ausgesät hatte. Heute kippen Nadelwälder als erstes um, wenn die Stürme toben. Und dem Klimawandel sind sie in ihren unnatürlichen Umgebungen auch nicht gewachsen, betont Freifrau Stromer von Reichenbach Baumbauer.
Die Fichten werden hier ihren Geist aufgeben. Das funktioniert nicht mehr. Es ist ihnen zu warm und zu trocken. Aber es haben leider auch die Buchen ein Problem. Die kommen mit den heißen Sommern auch nicht klar.
Im Schloss Grünsberg klettert die Freifrau hoch in die Ausstellung. Das Porträt von Peter Stromer sieht aus, als wäre es gerade erst gemalt worden. Lockiger Vollbart, gezwirbelter Schnauz, auf dem Kopf ein großer roter Hut. Im gleichen Rot gehalten wie der Umhang. Das Porträt wurde ihm gewidmet, als er schon alt war und trotzdem als Hauptmann die Verteidigung der Stadt Nürnberg anführte. Peter Stromer starb 1388, da war er ungefähr 73 Jahre alt. Ein findiger Geschäftsmann, der sich allerdings unterschied von vielen heutigen. Denn als gläubiger Christ vererbte Peter Stromer nicht nur Wald an seine Töchter, sondern bedachte auch die Armen, betont Historiker Peter Fleischmann.
Das war diese Caritas in diesen Leuten. Also wer hatte, der hat auch gegeben. Das war nicht reines Cash-Denken, ohne den anderen zu berücksichtigen, sondern in allen Testamenten, die wir kennen aus dem Mittelalter, da ist ein Passus drin, dass den Spitälern, den Klöstern, den Kirchen, dass immer eine gewisse Summe gespendet wird.
Stromers Nadelwälder wurden in einem der nächsten Konflikte abgeholzt, dem Markgrafenkrieg. Stromers Wald war weg, doch seine Nachfahren wussten ja, wie sie sich helfen konnten. Sie pflügten den Wald und säten ihn wieder ein, damit im Ruhrgebiet des Spätmittelalters die Kamine weiter qualmen konnten.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Peter Stromer, der heute vor 650 Jahren seine Versuche mit der Waldsaat begann. Zeitzeichen morgen über das Bankgeheimnis.